Vielen Dank für diese bunte Truppe und für unser schönes Singen auf Englisch und Deutsch. Und wir haben im Grunde genommen schon über die zweite Erwartung gesungen, dass Jesus nochmal kommt. Und das heißt also bei dem Thema anders wohnen geht es erstmal eigentlich gar nicht um Immobilien. Es geht gar nicht darum, wie unsere Häuser aussehen. Sondern ich wollte mit derselben Frage einsteigen, die uns schon gestellt wurde. Wohnst du noch oder lebst du schon? Weil nämlich wichtiger als die Frage, wie viele Quadratmeter du zur Verfügung hast, ob du nun in der Studenten-WG ein Zimmer hast oder im Seniorenpavillon wohnst oder in einem riesen Einfamilienhaus und alle Kinder ausgezogen sind, die Frage ist, mit wem du zusammenlebst und wie du lebst, wie dein Lebensgefühl ist in den Räumen, in denen du bist. Und doch gibt es ganz innovative Konzepte vom gemeinsamen Wohnen. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, zum Beispiel die Kronsberger Höfe. Die werden gerade gebaut. 2023 sollen sie fertiggestellt werden. Ein Konzept vom gemeinsamen Wohnen. Ungefähr 50 Wohnungen werden dort gebaut, wo Wohnungen für Alleinlebende sein sollen. Auch Frauen, die Gewalterfahrung gemacht haben, für Studenten, für Familien. Es gibt ein Café mittendrin, so jedenfalls in der Vision, eine Sauna, ein Gemeinschaftsraum. Vereine der Umgebung sollen auch dort die Räume mitnutzen, Teil des Projektes werden. Es ist nicht nur, wir gründen eine Wohngemeinschaft, so 10, 12 Leute, sondern 50 Wohnungen, die miteinander leben und mit der Umgebung, eben dem Kronsberg. Eine tolle Vision. Und ich komme fast ins Schwärmen und würde sagen, Mensch, du kannst da sogar Anteileigner werden. Also wenn du viel Geld hast, kannst du sogar eine Wohnung kaufen und dann sozial mit Sozialberechtigungsscheinleuten vermieten. Aber ich will nicht zu viel Werbung machen, weil im Advent geht es viel um Geld und spende erstmal an die Walderseestraße und dann überleg, ob die Kronsberger Höfe unterstützt. Ein Projekt, das schon fertig ist, dies kann man ja im Moment nur als Zeichnung sehen. Im Moment wird das Hotel abgerissen, wo diese Kronsberger Höfe entstehen sollen. Das ist in einem Zorn. Die Wohngemeinschaft dort. Und da kann ich nun aus eigener Anschauung von erzählen, weil meine Eltern dort eingezogen sind, zusammen mit anderen Generationen. Die Baptistengemeinde in Emshorn hat einen Teil ihres Grundstücks verkauft an den Architekten Semmelhack, der nebenan sein Architekturbüro hat. Und der hat dieses altersgerechte, barrierefreie Wohnen gebaut und von Anfang an mit einem Gemeinschaftsraum, wo jetzt jede Woche ein Treffen der Woge-Gemeinschaft stattfindet, um die Dinge des Zusammenlebens miteinander zu besprechen. Wo jede Woche einmal Andacht gemeinsam ist, Bibelarbeit, jede Woche eine Art Spieleabend und wo auch Feste gefeiert werden. Und dort leben nicht nur Senioren, dort leben auch jüngere Leute. Und es ist ein gemeinsames Wohnen in Nähe der Gemeinde, wenn auch rechtlich getrennt, und ein ganz großartiges Projekt. Und jetzt würde ich euch am liebsten noch eine dritte Folie zeigen, wie unser Gemeindezentrum 29? Nein, lassen wir das lieber. Wir wissen es nicht, ne? Aber es geht natürlich für uns als Gemeinde auch um die Frage, wie nutzen wir die Immobilien, die Räume, die wir geschenkt bekommen haben, die wir erbaut haben, die wir durch Spenden gekauft haben und wie könnte das in der Zukunft aussehen? Aber zum Advent gehört auch die Situation, dass diese Fragen, die ich gerade so gestellt habe und die vielleicht anregend sind für euch, weil ihr denkt, ich würde mich auch verändern. Also in Emshorn haben Leute ihre Einfamilienhäuser verkauft, um dort jetzt einzuziehen in ihre Dreizimmerwohnung. Weil sie gesagt haben, es ist mir mehr wert, mit anderen Menschen gemeinsam zu leben im Alter, als in meinem großen Haus auf dem Land mit Garten, wo ich schon 40 Jahre gelebt habe. Also es ist auch eine Veränderung mit verbunden, wenn man sich auf sowas einlässt. Und als Student, wenn man in der WG wohnt, ist das ja oft Zeit. Man weiß, man kommt aus der Nummer auch wieder raus. Aber hier ist natürlich so, dass man eigentlich eher langfristig dort miteinander lebt. Das dritte Bild oder Collage, die ich erstellt habe für heute, möchte ich euch zeigen, weil es viele Menschen auf dieser Welt gibt, die haben ganz andere Probleme als die Frage, ob sie jetzt sich wohnlich verändern. Ihr seht hier Zelte in Griechenland von Flüchtlingslagern, die eher Container sind, oder in Syrien. 70 Millionen Menschen sind auf der Welt auf der Flucht. Und im Moment sind Menschen an der belarussischen, polnischen Grenze und verstecken sich im Wald, im Winter, bei Schnee, weil sie auf die andere Seite wollen oder schon auf der anderen Seite sind, aber abgehalten werden. Und im Moment sterben Menschen im Mittelmeer, weil sie versuchen, auch im Winter rüberzukommen. Jetzt gerade sind Menschen gestorben, weil sie von Frankreich nach England mit dem Boot wollten. Und ihr kennt diese Bilder. Und ich habe euch keine Bilder von Menschen gezeigt. Doch, Kinder sind zu sehen. Aber es ist so, dass für die meisten Menschen, für viele Menschen auf der Welt, die Fragen, die vorhin Ella Reimann gestellt hat, habe ich überhaupt ein Bett, habe ich Wohnraum, habe ich Strom, habe ich Wärme, habe ich das Lebensnotwendige, eine echte Frage ist. Eine Lebensfrage, eine Überlebensfrage. Und ich erzähle das nicht, um jetzt eure Emotionen da in der Weihnachtszeit besonders anzurühren, im Sinne von Mitleid, sondern weil das der Kontext ist, in dem der Prophet Jeremia seine Worte hineingesprochen hat. Er hat nämlich nicht zu Menschen gesprochen, die in ihrer Villa auf dem Land wohnten oder in der Stadt, am Stadtrand und sich überlegt haben, ach, wie wäre ein alternatives Wohnprojekt? Sondern er hat sich mit einer ganz schwierigen Botschaft an Menschen richten müssen, nämlich er musste seinen Leuten sagen, dass das, wohin sie sich hingeträumt haben, nämlich das heilige Land, das, was sie durch ihre Vorfahren geerbt haben, nämlich die Erfahrung, wir sind aus Ägypten bis nach Jerusalem gekommen, wir haben einen Tempel, wir haben einen König, wir leben gemeinsam. Er muss sich an Menschen wenden, die genau das erleben, dass sie wohl und sicher leben, dass ihnen das alles genommen wird. Er muss ihn ausrichten. Es nützt euch auch nichts, wenn ihr euch gegen den neubabylonischen König Nebukadnezar verbündet mit den Ägyptern. Er wird als Werkzeug Gottes damit ein Ende machen. Und es wird eine dunkle Zeit anbrechen. Und die Zeit wird immer dunkler. Und dann sind wir mitten im Advent. Denn im Advent werden bis zum 21. Dezember die Tage, die dunklen Tage länger, immer länger. Bis zum 21. Dezember. Es ist nicht nur dein Gefühl, dass es im Moment immer dunkler wird. Es wird physikalisch immer dunkler. Bis kurz vor Weihnachten in diesem Jahr, in unserer Zeitzone. Es wird immer kälter. Und er spricht in eine Zeit, in der die Gesellschaft zerfällt, weil sie nämlich schon in der Zerstreuung lebt. Sie musste das nämlich schon durchmachen, dass sie jetzt nicht mehr einen Mittelpunkt haben, einen Raum, wo sie sich alle treffen, wo sie gemeinsam sind, wo sie in Frieden leben können, sondern sie sind zerstreut in der Diaspora. Hier und dort leben sie. Es leben auch einige sehr, sehr gut im Babylonischen Reich. Es leben sogar Leute da als Beamte und kommen zu hohen Positionen und haben Geld. Es ist nicht so, dass sie alle arm sind, aber sie leben nicht mehr gemeinsam. Sie sind zerstreut unter die Völker. Sie leben auch in Unsicherheit und sie leben ganz stark in Polarisierung. Es gibt ganz verschiedene Strömungen in dieser Zeit. Die Leute, die sagen, wir müssen alle zurück nach Jerusalem, das ist das Einzige. Die anderen sagen, es ist eigentlich schön hier, Gott hat uns hierher geführt und hier können wir auch wirken. Suche der Stadt Bestes, schreibt ja auch Jeremia den Ältesten, und pflanzt da Bäume, baut hier Häuser, nehmt Frauen. Und die anderen sagen, nein, nehmt bloß keine fremden Frauen. Und es ist fast ein Stimmengewirr an Meinungen. Und mitten rein in diese Gerichtszeit hat Jeremia mittendrin, überraschend im Buch Jeremia in Kapitel 23, eine ganz andere Botschaft. Auf einmal blinkt da was auf, warum dieser Text für den Advent ausgewählt wurde in dieser Reihe, nicht nur bei uns, sondern in allen evangelischen Kirchen. Und zwar in Jeremia 23, die Verse 5 bis 9. Siehe, es kommt Tage, Spruch des Herrn, da lasse ich für David einen gerechten Spross auftreten und dieser wird als König herrschen und einsichtig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. Und in seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel wird sicher wohnen. Und dies ist sein Name, den man ihm dann geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum sieh, es kommen Tage, Spruch des Herrn, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, sondern man wird sagen, so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen Israels aus dem Haus Israel herauf und hergebracht hat, aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin sie versprengt hat. Und dann werden sie auf eigenem Boden wohnen. Anders wohnen sicher wohnen. Das beginnt hier mit einem Bild, mit einem ganz zarten Bild. Es beginnt nicht mit einem Plan, nicht mit einem großen Knall. Es beginnt ganz zart. Hier steht ein Frühlingsbild. Ich werde einen Spross auftreten lassen, einen gerechten Spross. Ein Spross ist ja was ganz Zartes, Kleines, was man eigentlich fast übersieht. Dieser Spross ist schon sehr groß, weil wenn er noch kleiner wäre, würde ich ihn gar nicht sehen. Etwas ganz Sanftes, Zartes, da wächst, da fängt was Neues an. Anders als das, was ihr bisher kanntet. Und dieses Pflanzenbild ist ja ein Frühlingsbild. Und deshalb kann man zu Recht, eine Kollegin hat das so gesagt, in einem Podcast für diese Predigt, die jetzt einen neuen Podcast machen, sie hat gesagt, ich sage meiner Gemeinde immer, der Advent ist der Frühling im Winter der Seele. Oder umgekehrt, der Frühling der Seele im Winter. Weil was wir hier feiern, jedes Jahr neu, ist, dass etwas Neues anfängt, dass da ein Frühlingsdurchbruch ist, ein kleines Licht, ein Hoffnungsschimmer, eine Zuversicht. Und die nennt Jeremia jetzt konkret einen gerechten König. Er bleibt ja nicht dabei, dass es irgendeine Wunderpflanze ist oder ein Kräutermixtur, die dir hilft, sondern ein Mensch, ein gerechter König, ein Messias, ein Friedensherrscher. Und eigentlich müssten die damaligen Israeliten sagen, wieso, wir haben doch einen König. Und der ist auch gerecht. Der heißt sogar so. Der heißt nämlich Zedekia. Zedekia, Zidkiyahu auf Hebräisch, heißt, Jahwe ist meine Gerechtigkeit. Zidkiyahu heißt, Jahwe ist meine Gerechtigkeit. Der Gott Israels ist meine Gerechtigkeit. Das ist doch unser König. Wir haben doch einen guten König. Wir brauchen doch gar keine neue Regierung. Warum? Für Fortschritt und Wandel und Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit und was es alles so für Regierungen gibt. Aber das Volk Israel muss auch erleben, was mit Zidkiyahu passiert. Den verlassen nämlich im Kampf gegen Babylon seine Truppen und dann werden seine Söhne gefangen genommen und er. Und dann werden seine Söhne ermordet vor seinen Augen. Das ist das Letzte, was er zu sehen bekommt. Dann wird er geblendet. Dann wird er in Ketten gelegt und als Gefangener nach Babylon gebracht. Und dort lebt er in Ketten im Gefängnis bis an sein Lebensende. Der letzte König Israels ist kein Friedenskönig. Das ist ein besiegter König, geblendet, ohnmächtig. Der kann gar nichts mehr machen. Und das Letzte, was dieser menschliche König gesehen hat, war der Mord an seinen Söhnen. Das heißt, auch seine Zukunft, seine Dynastie, seine Königsdynastie ist zu Ende. Da gibt es keine Zukunft mehr, da gibt es keine Nachkommen mehr. Und wenn das letzte Wort gewesen wäre in der Geschichte Israels, dann gäbe es kein Judentum, dann gäbe es kein Israel, es gäbe auch keinen Sohn Davids. Das wäre das Ende endgültig gewesen. Und das wäre auch das Normal gewesen, dass sich die Großen durchsetzen, die Großmacht Babylon, wie schon vorher die Großmacht Assur sich durchgesetzt hat und danach die Großmacht der Perser unter Kyros. Und dann passiert es auf einmal, dass Jeremia auftritt und mittendrin sagt, nee, es wird eine Zeit kommen, da wird dieser Friedenskönig anfangen zu herrschen. Und wisst ihr, wie ihr ihn nennen werdet? Ihr werdet ihn nennen Zidkiyahu. Das heißt, Jahwe ist unsere Gerechtigkeit. Ich glaube, dass was hier in diesem Text passiert, auch heute im Advent passieren kann. Wir leben nicht im babylonischen Exil. Äußerlich, die meisten von uns, sehr wohlhabend, gut ausgestattet. Unsere Frage ist doch nicht, schon den meisten hier im Raum, was soll ich morgen essen, was soll ich trinken, Unser Problem ist eher wie bei uns im Moment, wir sind nur zu zweit im Haushalt, meine Frau ist auf Reha und für zwei Leute einkaufen und dann keine Lebensmittel wegschmeißen, das ist nicht einfach. Für zwei Leute kochen ist schwierig und ich habe eine Fülle in meinem Kühlschrank, ich habe einmal meinen normalen Wocheneinkauf gemacht, ich glaube, da reicht 3 Wochen für 2 Leute. Also es ist gar nicht einfach in unserem Überfluss und das sind aber Luxusprobleme. Aber ein Vergleich, glaube ich, der spricht schon prophetisch in unsere Zeit. Denn wie war Israel zur Zeit des Jeremias, als er diese Worte gesagt hat? Sie waren versprengt, sie waren zerstreut, sie waren polarisiert, auch als Gesellschaft. Und vielleicht haben sie noch an einen König geglaubt, aber dieser König hieß immer, Jahwe ist meine Gerechtigkeit. Und wisst ihr, in einer Gesellschaft, wo jeder seine Gerechtigkeit hat, wo jeder sich selbst zum Maßstab macht und weiß, was richtig ist und sagt, ja, ich weiß, wie es richtig wäre, wie die Politik in Corona-Zeiten regieren müsste, ich weiß, wie Gemeinde funktioniert, ich weiß, wie Familie funktioniert, wo man sich selber zum Maßstab macht, da kann man auch einen König haben, wird man nicht gemeinsam leben können, sondern jeder lebt in seiner Zelle. Und was Jeremia verheißt, ihr werdet gemeinsam diesen neuen König, diesen Friedensherrscher, unsere Gerechtigkeit nennen. Wahnsinn. Und ihr werdet einen neuen Narrativ entwickeln, also eine neue Story, die ihr euch erzählt. Ihr werdet nicht mehr sagen, wir als Gruppe sind doch die, die aus Ägypten geführt wurden ins Heilige Land, weil das ist ja gerade verloren gegangen. Wie kann man das noch ungetrübt erzählen? Sondern ihr werdet jetzt sagen, wir glauben an den Gott, der uns wieder zusammengebracht hat aus der Diaspora, der uns wieder aus dem Norden und aus den fernen Ländern an einen Ort gebracht hat, nach Jerusalem. Wir sind die, die wieder zusammengekommen sind, aus der Polarisierung als Gesellschaft wieder zusammengekommen sind. Wir können sagen, Gott ist unsere Gerechtigkeit. Und das ist eine Vision, das ist ein Traum. Und es gibt so viele Abers. So viele Gründe, warum man sagt, das wird doch nie wahr. Wann soll denn diese Zeit anbrechen? Welcher König soll denn das richten? Und natürlich könnt ihr das jetzt parteipolitisch hören und denken, ja, ist die neue Regierung denn nicht besser als die alte? Und die versuchen das doch jetzt wenigstens in Deutschland und Scholz packt's an und wie sie im Wahlkampf gesprochen haben. Aber ich will ja nicht hier darüber sprechen, ob jetzt unsere deutsche Regierung alles regelt, sondern wie wir, denn wir sind als Demokratie hier das Volk, wie wir unser Zusammenleben beeinflussen. Und das fängt in unserer Gemeinde als Gemeinschaft an. Weil Corona hat natürlich bestehende Prozesse verstärkt. In kleineren Gemeinden hat es sie bis an den Abgrund gebracht. Manche sind zu neuer Blüte gekommen. Und manche haben sich zerstreut und müssen wieder zusammenfinden. Nun sind wir hier zusammen und das finde ich großartig, dass du dir Zeit nimmst, trotz Pandemie das Risiko eingehst oder dass du jetzt eingeschaltet hast und sagst, ich nehme mir Sonntagmorgens Zeit, weil ich will mich von Gott inspirieren lassen und ich glaube, dass dieser Text unglaublich inspirierend ist. Hört das nochmal, was der Prophet verspricht. Es kommen Tage, da wird man nicht mal sagen, naja, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, sondern so wahr der Herr lebt, er hat die Nachkommen des Hause Israel herausgeführt und hergebracht aus dem Land des Nordens, aus allen Ländern, wohin er sie versprengt hat, dann werden sie auf eigenem Boden wohnen. Diese Zukunft heißt, es gibt einen Friedenskönig. Und als Christen glauben wir, dass Jesus Christus dieser Friedenskönig ist, dass er dieser neue Herrscher ist und dass mit ihm diese Sammlung angefangen hat und dass wir uns von ihm wie ein Magnet wieder anziehen lassen können zu einer Mitte, zu einer Gemeinschaft. Und dieses Zusammenleben ist von 3 Dingen bestimmt. Ihr werdet zufrieden miteinander wohnen. Es ist ja viel wichtiger als die Größe des Hauses, wie die Menschen im Haus miteinander umgehen. Ihr werdet gemeinsam leben. Das ist die Schwierigkeit. Das beißt sich nämlich. Wenn man nämlich gemeinsam lebt und nicht nur jeder in seinem Raum und für eine kurze Mahlzeit sich mal trifft, dann entsteht ja auch Reibung und Konflikt. Und ihr werdet sicher wohnen. Das heißt, ihr werdet nicht von außen besiegt werden, sondern in Frieden und Sicherheit gemeinsam wohnen. Davon träumt das Volk Israel leider bis heute. Wenn wieder Raketen aus dem Gazastreifen geschossen werden, dann erlebt Israel diese Sicherheit nicht und muss sich bewaffnen, weil es nach menschlichen Regeln versucht, die Gewalt einzudämmen. Und das erlebt manchmal Gemeinde auch nicht. Bei uns kommen keine Kassam-Raketen, da brauchen wir keine Angst zu haben. Aber Menschen, die das mal erlebt haben, sind verunsichert. Meine Mutter erzählt, das hat sie noch an ihrem Geburtstag jetzt erzählt, wenn einer einen Stock fallen lässt auf dem Boden, so einen Gehstock, mit 80 hat man Freunde, die Gehstöcke haben, dann zuckt sie. Weil dieses Geräusch erinnert sie daran, an das Geräusch, wenn die Scheiben zerborsten sind beim Bombenalarm. Das heißt, diese Traumatisierung der Kriegsgeneration, was es heißt, unsicher, in Unsicherheit zu leben, die steckt noch Menschen in Knochen. Und ich kann das nur als Sohn hören und unsere Kinder als Enkel können es auch nur hören, dass es Menschen so geht. Und deshalb sage ich das, weil wir dürfen den Text nicht nur für uns lesen, sondern wir sollen doch auch Hoffnung haben für die Menschen in unserer Welt, denen es noch schlechter geht, die wirklich Angst vor Krieg und Terror haben müssen und die deswegen sich auf den Weg machen nach Europa. Weil sie wenigstens die Hoffnung haben, dass man hier sicher leben kann. Und wir haben einige von ihnen in der Gemeinde, die getauft sind, die Christen geworden sind und die das erleben wollen. Und auch wenn sie nicht Christen werden, wollen sie das hier erleben, dass sie Teil unserer Gemeinschaft werden. Und in der Gemeinde, glaube ich, kann das auch passieren. Dieses Zurückholen aus der Zerstreuung, dieses Gemeinsame, das kann Gottes Geist gegen alle menschlichen Erwartungen. Weil ich bin überzeugt davon, dass Advent ja nicht heißt, wir warten auf diese Zeit, die dann irgendwann mal sein wird, sondern wie ein Spross. Es fängt schon an. Es ist schon da. Manchmal erleben wir das. Und dann feiern wir das. Und manchmal treten wir auch die kleine Pflanze wieder gleich kaputt, weil wir es übersehen, dass da ja schon wieder was Neues anfängt, an Gemeinsamkeit. Und darum möchte ich mit dir beten in dieser Adventszeit. Und dazu möchte ich dich motivieren, in dieser Adventszeit diesen Blick neu zu haben, jenseits des Materiellen. Die Räume bestimmen auch die Form des Zusammenlebens. Die Architektur der Kronsberger Höfe oder der Woge haben einen Einfluss darauf, wie man da zusammenleben kann. Aber entscheidend ist dann, wie die lebenden Bausteine sich einfügen. Das ist die Prophetie von Jeremia. Und ich glaube, sie spricht auch in unsere Zeit. Und wir singen gleich nach einem Nachspiel, das uns erstmal den eigenen Gedanken lässt, ein Lied. Und dieses Lied, da möchte ich euch den Text zu vorlesen, weil ich glaube, dann ist vielleicht auch unser Nachdenken noch etwas fokussierter. Ein Adventslied. Komm in unsere stolze Welt. Herr, mit deiner Liebe werben, überwinde Macht und Geld, lass die Völker nicht verderben, wende Hass und Feindessinn auf den Weg des Friedens hin. Komm in unser reiches Land, der du Arme liebst und Schwache, das von Geiz und Unverstand unser Menschenherz erwache, schaff aus unserem Überfluss Rettung dem, der hungern muss. Komm in unsere laute Stadt, Herr, mit deines Schweigens, dass wer keinen Mut mehr hat, sich von dir Kraft erbitte für den Weg durch Lärm und Streit bis hin zu deiner Ewigkeit. Komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeboren, mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt kaum bis zum Morgen. Denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist. Komm in unser dunkles Herz, Herr, mit deines Lichtes Fülle, dass nicht Neid, Angst, Not und Schmerz deine Wahrheit uns verhülle, die auch noch in tiefer Nacht Menschenleben herrlich macht. Amen.